Seit 2013 arbeitet die chinesische Regierung an dem globalen Infrastrukturprojekt der sogenannten Neuen Seidenstraße. Was ist das genau für ein Projekt und welche Rolle spielt Afrika da drin?
Der Ausgangspunkt ist 2013 gewesen, dass die chinesische Industrie immer weiter erstarkt ist und auch angefangen hat, immer mehr ins Ausland zu expandieren. Und da stellte sich dann die Frage, wo setzt man die Expansionsschwerpunkte, auch ganz einfach geografisch. Und genau zu diesem Zeitpunkt 2013 war es so, dass die Vereinigten Staaten dabei waren, ihre Aktivitäten vor allem in Südostasien wieder stark auszubauen. Und es gab in China dann eine Debatte drum, sozusagen in welche Richtung man eben die Expansion vorrangig steuern soll. Und da die Vereinigten Staaten gesagt hatten, sie wollen in Südostasien und auch im Asien-Pazifik-Raum stärker aktiv werden, hat die chinesische Regierung letztlich beschlossen, eben jetzt in eine andere Richtung zu steuern, um sozusagen einen Interessen-Crash mit den Vereinigten Staaten zu verhindern. Und das hat dann dazu geführt, dass die chinesische Regierung gesagt hat, man lenkt die Expansion der chinesischen Industrie erstmal stark in Richtung Asien und dann auf dem Landweg sozusagen in Richtung Europa. Und das ergänzt man auch durch eine Expansion auf dem Seeweg in Richtung Europa. Faktisch hat es dann wiederum dazu geführt, dass China angefangen hat, vor allem erstmal Verkehrsverbindungen auszubauen, also Verkehrsverbindungen auf dem Landweg in Richtung, also durch Zentralasien, durch Russland, durch Kasachstan, dann in Richtung Europa. Und auf der anderen Seite hat sie eben auch angefangen, dann die Seeinfrastruktur, den Ausbau der Seeinfrastruktur in Richtung Westen zu fördern, also durch das Südchinesische Meer, dann rein in den Indischen Ozean und weiter durchs Rote Meer und den Suezkanal ins Mittelmeer. Das sind so die beiden großen Infrastrukturlinien, die Seidenstraße und die maritime Seidenstraße, so wird das gerne genannt. Das wird ausgebaut, da werden Industrieprojekte entlang dieser beiden großen Routen gefördert. Das sind jetzt keine festen Routen, also nicht so die eine Straße jedenfalls, sondern mehr so breit angelegte Verkehrskorridore. Ja, und wenn man sich das mal auf einer Landkarte anschaut, dann stellt man fest, die maritime Seidenstraße, die geht ja praktisch erstmal durchs Südchinesische Meer, dann Richtung Westen in den Indischen Ozean und dann weiter, ja, Richtung Rotes Meer. Und da kreuzt sie direkt am Horn von Afrika eigentlich. Und nun ist es so, dass im Rahmen des Ausbaus dieser großen Verkehrskorridore dann auch angedockt worden ist an Afrika. Man hat dann gesagt, okay, warum soll man nicht auch in Afrika die Verkehrsinfrastruktur ausbauen, sozusagen vom Indischen Ozean dann weiter ins Landesinnere hinein. Da gab es auch schon ältere Projekte und man hat das dann gebündelt. Und wenn man so will, ist Afrika eben auf diese Weise dann Teil der neuen Seidenstraße geworden.
Und welche andere Form der Entwicklungszusammenarbeit betreibt China in Afrika neben diesem Ausbau der Infrastruktur?
Ganz verschiedene Sachen. China ist schon lange in Afrika präsent, vor allem seit den frühen 2000er Jahren, da ist das dann recht stark geworden. Das ist erstmal so gewesen, dass China vor allem ein Interesse dran hatte, Rohstoffe aus afrikanischen Ländern zu beziehen. Die sind ja bekanntermaßen, einige von ihnen zumindest, sehr rohstoffreich. Und chinesische Firmen haben dort dann angefangen zu investieren, auch in die Rohstoffausbeutung zu investieren. Und im Zusammenhang damit, nicht nur, aber auch im Zusammenhang damit, hat China dann auch angefangen, die afrikanischen Staaten mit bestimmten Projekten zu unterstützen. Das sind zu einem großen Teil Infrastrukturprojekte gewesen, also der Bau von Straßen oder Eisenbahnen zum Beispiel. Zum Teil einfach aus ökonomischen Interessen, denn wenn man Rohstoffe irgendwo im Landesinneren abbaut, dann muss man sie ja auch an die Küste transportieren, damit sie dann halt in dem Fall nach China verschifft werden kann. Ja, aber das ist natürlich was, wovon viele afrikanische Staaten auch stark profitiert haben, dass sie eben plötzlich wirklich funktionierende Straßen, funktionierendes Eisenbahnsystem hatten. Ein bekanntes Beispiel ist die Eisenbahn in Kenia von der Küste aus Mombasa rauf nach Nairobi in die Hauptstadt. Das war bis vor wenigen Jahren noch letztlich die alte Eisenbahn aus britischen Kolonialzeiten, die da gefahren ist und die sehr lange gebraucht hat. Und chinesische Unternehmen haben eben diese Eisenbahnstrecke ausgebaut. Sie funktioniert jetzt recht schnell. Man ist in 4-5 Stunden aus Mombasa oben in Nairobi. Ja, das sind schon ein paar Beispiele dafür. Die nächste Stufe sozusagen ist jetzt, das kann man festmachen, so seit 2015 vor allem, dass 15, 16, dass chinesische Unternehmen angefangen haben, in Afrika nicht mehr sich so stark auf die Rohstoff, auf den Rohstoffabbau zu fokussieren, sondern sozusagen eine zweite Stufe zu gehen. Das ist so, dass sie angefangen haben, in afrikanischen Ländern auch in die industrielle Produktion zu investieren, also Beispiel in die Textilproduktion. Der Hintergrund ist ein doppelter. Der Hintergrund ist zum einen aus einem chinesischen Eigeninteresse heraus. China hat sich industriell sehr schnell entwickelt und es ist inzwischen zu einem Hochtechnologieland geworden und China fokussiert immer stärker auf Hightech-Industrie. Huawei ist ein gutes Beispiel dafür, ne? Diese Telekommunikationsfirma, die wirklich Weltspitze ist, inzwischen im Bereich 5G beispielsweise. China orientiert inzwischen auch stark auf Halbleiterproduktion und das wiederum bedeutet, dass Bereiche, in denen China früher stark war, zum Beispiel die Textilproduktion, dass die nicht mehr so die Rolle spielen. Auf der anderen Seite, oder sagen wir so, China hat eben dann auch Interesse, die Textilproduktion sozusagen auszulagern, denn in afrikanischen Staaten kann sie inzwischen billiger abgewickelt werden als in China. Auf der anderen Seite ist es so, dass die chinesische Regierung sagt, wenn man sich mal die Entwicklung Chinas selbst anschaut in den letzten 30, 40 Jahren, dann ist es so, dass China nicht gleich mit Hightech-Produktion angefangen hat. Das ging ja gar nicht. Die haben sich selbst sozusagen hochgearbeitet. Sie haben erst mal angefangen mit Rohstoffförderung im eigenen Land, Öl zum Beispiel. Sie haben dann versucht, zum Beispiel Textilbetriebe ins Land zu kriegen, dann immer etwas höherwertige Technologie ins Land zu kriegen, also die Produktion praktisch in ihrem technologischen Niveau zu steigern und damit selbst auch zu lernen, wie kann man sich sozusagen in Richtung Hightech-Produktion hocharbeiten. Und die chinesische Regierung sagt nun, wenn afrikanische Länder irgendwann sich mal entwickeln wollen, dann ist das ein Weg, der, so sagen die es, aus ihrer Erfahrung heraus gangbar ist. Und das ist sozusagen auch ein Angebot der chinesischen Regierung an zumindest einige afrikanische Länder zu sagen, okay, unsere Unternehmen investieren jetzt in, sagen wir mal, Textilproduktion in afrikanischen Ländern und dann können afrikanische Länder versuchen, sich selbst eine eigenständige Textilproduktion erstmal aufzubauen und sich selbst dann industriell hochzuarbeiten. Kein Mensch weiß, ob das Konzept aufgeht, man wird es sehen müssen, aber das ist sozusagen das chinesische Entwicklungskonzept für Afrika im Moment.
Wie unterscheidet sich Chinas Ansatz von dem westlichen Modell von Entwicklungszusammenarbeit?
Ein wichtiger Punkt ist, und das ist aus der Sicht afrikanischer Länder sehr wichtig, dass China erstmal keine Bedingungen stellt. Westliche Länder kommen ja sehr häufig mit Bedingungen an, also sozusagen man leistet nur irgendetwas, wenn auch, oder bekanntes Beispiel, es gibt wirklich vielsagende Fälle, wo Unterstützung für Krankenhäuser nur dann geleistet wird oder unter der Bedingung geleistet wird seitens europäischer Staaten, dass die Medikamente dann bei europäischen Pharmakonzernen eingekauft werden und nicht bei indischen, die sehr viel billiger produzieren können. Das ist sozusagen ein Punkt des europäischen Ansatzes. Und ein zweiter, das ist der, der sehr häufig mit dem Thema Menschenrechte verbunden ist. Das heißt also, europäische Staaten stellen sehr gerne Bedingungen, politische Bedingungen. Sie nennen das dann Menschenrechtsbedingungen. Und wenn afrikanische Länder die Bedingungen nicht erfüllen, dann kriegen sie keine Unterstützung. Man kann das, und ich persönlich würde das auch sehr stark bezweifeln, denn die europäischen Länder, gerade auch Deutschland, haben ja bekanntermaßen überhaupt kein Problem mit Staaten, sagen wir mal, wie Saudi-Arabien zusammenzuarbeiten, wo Menschenrechte nun mal überhaupt nichts gelten. Das heißt, ich würde denken, dass also dieses Menschenrechtsargument seitens der europäischen Staaten immer ein vorgeschobenes ist. Aber gut, wie auch immer, jedenfalls ist die Erfahrung afrikanischer Länder, dass ihnen von westlichen Staaten immer wieder Bedingungen gestellt werden, über die sie drüber springen müssen, um Entwicklungshilfe zu kriegen. Und China unterscheidet sich da ganz deutlich. China sagt einfach, Entwicklungskooperation ist ein Geschäft. Das heißt also, wir wollen das, ihr gebt uns das und wir geben euch was dafür. Also beispielsweise der Rohstoffabbau, China bekommt Zugriff auf afrikanische Rohstoffe. Im Gegenzug unterstützt China den Bau von Straßen, von Eisenbahnen in Afrika. Also ein einfaches Geschäft, und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Unterschied zwischen der Kooperation mit Afrika, was auf der einen Seite die europäischen Länder und auf der anderen Seite China angeht.
Und wie wirkt sich die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und afrikanischen Staaten auf die afrikanische Bevölkerung aus?
Das ist ja gemischt. Das ist ja gemischt. Klar ist, dass der Ausbau von Infrastruktur erstmal sehr vielen Menschen hilft. Also wenn man in Ostafrika unterwegs ist und sieht, da ist eine Straße, die funktioniert, und dann fragt man die Leute, wie alt die Straße ist, und dann sagen die, ja, die haben chinesische Unternehmen gebaut und seitdem können wir hier anständig nach Nairobi reinfahren beispielsweise. Das ist eine Erfahrung, das nützt wirklich vielen. Zweiter Punkt ist, chinesische Konzerne produzieren für afrikanische Länder, also für den Absatz in Afrika, sehr häufig nicht teure Produkte. Das ist, das hat unterschiedliche Hintergründe, aber es führt dazu, dass beispielsweise Menschen, die immer Schwierigkeiten hatten, sich einen Fernseher zu leisten, dass die sich jetzt locker einen Fernseher leisten können. Das ist einer, der hat nicht die hohe Qualität wie aus Europa, aber er funktioniert und er ist leistbar. Das heißt, meine Erfahrung ist, dass gerade in weniger wohlhabenden Bevölkerungsschichten in Afrika doch gute Erfahrungen mit China, mit chinesischer Produktion da sind. Das wäre eine Facette aus diesem breiten Bild. Eine weitere Facette ist natürlich, dass auch in chinesischen Produktionsstätten in Afrika längst nicht alles rund läuft. Also ein Beispiel sind die Kupferbergwerke in Sambia. Da gibt es westliche Kupferbergwerke, in denen unsägliche Produktionsbedingungen herrschen, und es gibt chinesische Kupferbergwerke, in denen unsägliche Produktionsbedingungen herrschen. Also in Sambia gibt es Beispiele von wirklich breiten Protesten gegen die Betreiber von Kupferbergwerken, weil eben die Arbeitsbedingungen dort wirklich negativ sind, und das betrifft sowohl europäische als auch chinesische Unternehmen. Das heißt also, da sind die Erfahrungen von Teilen der afrikanischen Bevölkerung nicht so gut. Das ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Vielleicht noch ein Aspekt. Es gab gerade auch in Sambia wieder Ärger mit einem chinesischen Unternehmen, das mitten in der Pandemie jetzt versucht hat, die Arbeiter dazu zu drängen, doch weiter zu arbeiten, was bei sehr vielen auf großen Unmut gestoßen ist. Das wäre eine negative Facette sozusagen aus Sicht eben eines Teils der afrikanischen Bevölkerung. Aber das ist sehr, 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 sehr bunt, sehr, sehr vielfältig.
Afrika und China wurden im 19. und 20. Jahrhundert kolonialisiert. Während China seitdem zu einer Weltmacht aufgestiegen ist, hat Afrika ja heute noch mit Kolonialismus und Neokolonialismus zu kämpfen. Denkst du, dass diese gemeinsame Erfahrung mit dem Kolonialismus Auswirkungen auf die Politik Chinas in Afrika hat oder auch hatte?
Das eine ist die Politik Chinas in den 50er und 60er Jahren, als China wirklich antikoloniale Befreiungsbewegungen direkt unterstützt hat. Da gab es einen ganz klaren Zusammenhang. Gut, das ist in der Form Vergangenheit. Auch die chinesische Politik hat sich geändert. Das heißt also, das ist ganz sicherlich was in der Vergangenheit eine ganz klare Rolle gespielt hat, sich heute aber verschoben hat.
Chinas Afrika-Politik wird häufig als neue Form des Kolonialismus beschrieben. Würdest du dem zustimmen?
Nein, in der Form, wie das hier immer behauptet wird, würde ich dem nicht zustimmen. Denn es wird ja immer behauptet von, sagen wir mal, ja, gerade auch aus der deutschen Politik ist das immer wieder geäußert worden. Und wenn man sich das anschaut, wie die deutsche Politik eben eine neokoloniale Politik gegenüber den afrikanischen Ländern auch betreibt, so würde ich das jedenfalls interpretieren, dann finde ich das zynisch, China einen Kolonialismus vorzuwerfen. Es ist sicherlich so, dass das Verhältnis zwischen China und den afrikanischen Staaten heute kein ausgeglichenes ist. Natürlich ist China inzwischen eine Weltmacht, und keines der afrikanischen Länder kommt auch nur annähernd an den Einfluss ran, den China hat. Das heißt, das ist ein durchaus ungleiches Verhältnis. Und da gibt es auch nichts zu beschönigen, meiner Ansicht nach. Aber diesen gängigen Vorwurf, dass China eine kolonialistische Politik betreiben würde, der ist in dieser Form meiner Ansicht nach trotz aller Ungleichheiten zwischen den beiden Seiten zu kurz gegriffen. Und vor allem, wenn er von Ländern kommt, die Afrika und übrigens auch China kolonial oder halbkolonial zugerichtet haben, dann ist es ein Vorwurf, den ich immer sehr zynisch finde.
Aber wäre ökonomische und politische Zusammenarbeit auf Augenhöhe im Kapitalismus überhaupt denkbar?
Wahrscheinlich nicht. Da muss man wahrscheinlich ein kapitalistisches Weltsystem überwinden. Das ist, dem würde ich zustimmen. Also das ist jedenfalls nicht erkennbar, also für mich.